Jesus, wir danken dir, dass du mit uns bist, Jesus. Danke, dass du diese Welt in deiner Hand hältst, Herr. Und ich will auch beten einfach für das Thema jetzt heute, wo es um Beziehungen geht. Ich will beten, dass du jetzt einfach uns da einen guten Übergang schenkst. Amen. Amen. Okay, Relationship, das ist die Reihe. Wir gehen gerade durch den 1. Korintherbrief durch, haben 1. Korinther 6 und 7 dieses Mal. Wir machen das immer in so Blöcken, weil Paulus es auch immer so schön thematisch im 1. Korintherbrief irgendwie abgegrenzt hat. Jetzt das Thema, jetzt das. Ja. Und ich will einfach mal die erste Stelle direkt mit uns lesen. Da heißt es: Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet: Wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt, gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnt ihr euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Okay, das ist, sag ich mal, wahrscheinlich eine Stelle, wo man nicht so oft drüber predigt, aber ich finde sie richtig, richtig gut und sie hat uns echt viel zu sagen. So, wir merken, letzte Predigt schon, wo Gary gehalten hat, diese auch. Die Korinther haben insgesamt ein bisschen spezielle Vorstellungen von Sexualität, ja. Haben so ein paar besondere Meinungen dazu. Und Gary hat letzte Woche über diese Stelle geredet, wo Paulus den Korinthern eben sagt, dass sie bitte nicht mehr zu Prostituierten gehen sollten als Christen, ja. Dass es vielleicht nicht ganz so klug ist, okay. So, man muss sich überlegen, das ist eine Gesellschaft, da war das normal und dann wurden die Christen und irgendwie war es für sie immer noch normal, ja. Haben sie nicht so ganz einordnen können. Und Paulus sagt denen: Hey Leute, erstens, Sex gehört in die Ehe. Zweitens, auch dein Körper gehört Gott, ja. Und auch mit deinem Körper hast du die Verantwortung, Gott zu ehren, ja. Und also so ticken die einen, sie gehen noch zu Prostituierten, sind da relativ relaxed in dem ganzen Thema, ja, sind da sehr frei irgendwo. Und dann sehen wir jetzt an unserer Stelle heute die anderen, okay? Die sind so ein bisschen fast wie das Gegenteil. Das sind verheiratete Christen, also diese ganze Stelle, da geht es um Ehe. Ja, falls jemand das noch nicht gemacht hat, da geht es um Ehepaare, ja? Da sind viele Euphemismen drin, ja, so Synonyme, die im Grunde die Sexualität umschreiben. Aber im Endeffekt sind es immer Wiederholungen, die immer meinen, du sollst mit deinem Partner sexuell verkehren, ja? So. Und die verheirateten Christen, die in dieser Gemeinde, da gibt es einige, die überlegen sich, eben im Gegenteil zu den anderen, die zu Prostituierten gehen, überlegen sie sich: Hey, vielleicht sollten wir als Verheiratete enthaltsam leben. Vielleicht wäre das der richtige Schritt für uns. Ja? So, sie sagen, das ist das Zitat, ist auch in Anführungszeichen in dieser Übersetzung: Es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat, wenn weiter dich dann machst, es meint, mit seiner Frau hat. Okay? Die sagen, am besten ist es doch, oder? Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich als Verheirateter keinen Sex mehr habe. Wir sind halt Freunde, ja, wir kochen noch füreinander so, ja, wir putzen nebeneinander die Zähne und solche Geschichten, das schon noch, ja, aber jetzt Sex sollte vielleicht eher als raus, ja. Anscheinend, wie wir in dieser Stelle hier ein bisschen sehen, haben gerade die Männer damit irgendwo ein bisschen so geliebäugelt mit dieser Position. Und ich sag mal so, wir heute, wir sind sehr dankbar für die Struggles der Leute damals. Ganz einfach deswegen, weil wir dadurch von Paulus wichtige Antworten darauf bekommen, wie man sich in der Ehe verhält. Ja, auch in Bezug auf sowas, auf Thema Sexualität. Und wenn wir diesen Text so lesen, dann merken wir, das Erste, was Paulus betont, das Eigentliche, das Erste Grundsätzliche ist: Ein gesundes Sexualleben in der Ehe ist sehr, sehr wichtig. Ja? Ist absolut wichtig. Paulus sagt, das ist etwas, was regelmäßig gepflegt werden muss. Ja? Der macht da fast so eine Pflicht draus eigentlich. Ja? Also, er sagt, das ist etwas, was einfach dazugehört. Das muss einfach sein. Okay? Es muss regelmäßig gepflegt werden. Und dann sagt er weiter, es darf nur im gegenseitigen Einverständnis und nur für einen gewissen Zeitraum, oder für eine festgesetzte Zeit ausgesetzt werden zum Gebet. Ja, also vielleicht zu manchen anderen Sachen auch, aber im Grunde er sagt jetzt hier zum Gebet. Also wir haben ja bald unsere 21 Tage des Gebets. Wenn du sagst, okay, in dieser Zeit möchte ich mal ein bisschen ruhen, in Ordnung, aber danach muss wieder losgehen. Ja, ich will es nur von vornherein mal sagen. So, das ist, was Paulus sagt. Und ich habe jetzt keine Statistik, wie viele Ehen in Deutschland scheitern oder gescheitert sind an einem Mangel an Sexualität, ja. Also, weil sie einfach zu wenig sexuell miteinander unterwegs waren. Ich weiß es nicht, ja, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Sexualität verbindet, okay. Sexualität verbindet zwei Menschen. Gary hat das letzte Mal schon angeschnitten, da werden Hormone ausgeschüttet, ja, bei der Sexualität, wenn man miteinander schläft, werden Hormone ausgeschüttet, die Bindung bewirken, die eine starke Bindung bewirken, und das wiederum bewirkt, wenn diese Hormone ausgeschüttet werden, bewirkt wiederum im Nachhinein, dass man zum Beispiel mehr kuscheln will, ja, deshalb werden diese Hormone auch Kuschelhormon genannt, ja, das ist etwas, was bewirkt, dass man eben, wenn du so willst, auch biologisch irgendwo näher zusammenrückt. So, das ist das Erste, was ich sagen würde beim Thema Sexualität. Das Zweite, warum verbindet Sexualität? Da kommt man sich wieder näher. Ja, da kommt man sich nah, da erlebt man gemeinsam schöne Momente, das ist unglaublich wichtig. Da verschafft man auch dem anderen ein Glücksgefühl. Und es bewirkt wiederum für einen selber, dass man eben auch das schön findet, weil man eben merkt, der andere, der hat absolut was davon. Und das Dritte, und das ist, was Paulus hier auch ein bisschen anspricht an unserer Stelle, da wird man sexuell satt. Da werden Bedürfnisse gestillt, die Gott in uns hineingelegt hat, die wichtig sind. Ja? Und Paulus sieht hier eine reale Gefahr in dieser Stelle, sieht eine reale Gefahr, dass, weil die sich enthalten, weil die sagen, ach, das nehmen wir jetzt nicht so ernst, Ehe ja, Sex nein, dass da wirklich Leute am Schluss im nächsten Bett landen, ja? Fremdgehen. Und so wie das formuliert ist, kann ich dir einfach so weit sagen, im Griechischen, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, man geht davon aus, dass da schon konkrete Dinge passiert sind. Er spricht jetzt nicht über irgendein abstraktes Ding, es könnte passieren, sondern es ist anscheinend, wahrscheinlich schon passiert. Ja? Es ist wahrscheinlich schon passiert, dass Menschen, weil sie diesen Schritt gegangen sind, am Schluss aus ihren Ehen rausgetreten sind. Und Wenn Ehen scheitern, dann hat ganz oft schon eine ganze Weile vorher das Sexleben aufgehört oder war nicht mehr richtig intakt. Ja? Das hängt einfach zusammen. Am Schluss ist die Frage des sexuellen Miteinanders ist ein Gradmesser für eine intakte Beziehung. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ist ein Gradmesser für intakte Beziehungen. Und ich will einfach grundsätzlich nochmal sagen, Sex ist eine Sache, die Gott erfunden hat. Das ist etwas Wunderschönes. Und es soll auch dazu beitragen, dass Ehen stärker werden, dass Ehen intensiver werden. Ja? Dass da mehr Einheit drin ist. Mehr gemeinsame Power, mehr gemeinsames Erleben drin ist. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich mag, das ist voll wichtig zu sagen, weil weißt du, wir haben ja alle schon ganz oft Predigten gehört über das, was wir in puncto Sexualität nicht tun sollten. Ja? Und es stimmt. Aber wenn du nur diese Seite siehst, dann gehst du am Schluss in die Ehe und das haben viele Ehen dieses Problem, das kann ich dir sagen, dass wenn dann plötzlich die Leute in der Ehe sind, dass sie sich ganz arg schwer tun mit ihrer Sexualität. Weil sie immer gehört haben, Vorsicht und so nicht, ja. Und ich will dir sagen, am Schluss ist Sexualität etwas Normales, etwas, was Gott erfunden hat, was unsere Welt manches Mal pervertiert hat, ja. Und wir müssen es nicht unserer Welt nachmachen, aber wir dürfen Gott folgen in dem, was er dazu gesagt hat, ja. Lest dir mal das Hohelied der Liebe durch, also das hört sich jetzt nicht, also ganz ehrlich, das könntest du auch als irgendein Schnulzenroman mit irgendeiner speziellen Szene vorne drauf vermarkten, wenn du so willst, ja. Das lässt schon tief blicken. Also Gott hat kein Problem, auch über Sexualität zu reden oder so. Er macht es immer verschleiernd. Ja? Die Bibel geht sehr, nicht höflich, sondern sehr einfach vorsichtig damit um. Aber also sie behandelt es sehr wertvoll. Aber sie redet auf jeden Fall drüber, ohne da ein Blatt vom Mund zu nehmen. Also ich will nochmal betonen, das, was Paulus sagt, ein gesundes Sexleben ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Schau mal, wenn du magst, das funktioniert in deiner Ehe nicht so, sag ich mal, automatisch, dann vielleicht ist es mal klug zu sagen, hey, wir legen einfach mal einen Eheabend fest, ja. Das hört sich jetzt, also ein Eheabend, wo wir einfach Sex haben. An diesem Tag da geht was. Ja? Kann ich ja darüber hinaus so viel mal, wie du willst. Aber zu sagen, hey, ne, das ist mir etwas, wo ich einfach mal festlegen will. Weißt du, ich weiß, wenn die ganze junge Ehepaare, die belächeln es immer. So. Aber wenn du mal eine Weile in der Ehe bist, dann merke ich bei vielen Leuten, das war doch keine so schlechte Idee. Ja? Weil einfach die Sachen nicht, also weißt du, das ist so, wie wenn du sagst, an Valentinstag, ich muss meiner Frau an Valentinstag keine Blumen schenken. Ich mache es ja ein anderes Mal. 5 Jahre vergehen, du hast immer noch keine Blumen geschenkt. Sollte ich vielleicht wieder anfangen, an Valentinstag wenigstens Blumen zu schenken. Kann ich ja darüber hinaus auch noch. Versteht ihr, was ich meine? So dieses Prinzip, ja. Oder du sagst, hey, das sind regelmäßig Zeiten irgendwo reserviert, wo wir gemeinsam intim werden wollen, wo wir gemeinsam miteinander auf Tuchfüllung gehen wollen. Wie gesagt, Paulus ist es sehr wichtig, er betont ganz stark diesen einen Grund, dass es einfach sexuell satt macht und dass es in der Ehe passieren muss. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Gründe darüber hinaus, von der die Bibel auch spricht. Das Zweite, Sexualität, das betont Paulus auch in dem Ganzen, Sexualität darf nicht ich-bezogen sein. Sexualität ist nicht zuerst mal eine Sache für mich. So in der Ehe, da wird man eins, in der Ehe, da lebt man füreinander, für den anderen, da geht es im Grunde um den anderen, da will man das Beste für den anderen. Und das gilt eben auch in Bezug auf Sexualität. Das ist auch sehr wichtig, ich glaube auch da, in einer Gesellschaft, die sehr stark dieses betont, werd du glücklich, schau, dass du irgendwo zu deiner Erfüllung kommst, da ist es wichtig auch zu sehen, die Bibel betont, kümmere dich erstmal um die Erfüllung des anderen. Ja? Der muss sich natürlich, oder hat natürlich auch die Aufgabe, sich um deine zu kümmern. Ja? Logisch, aber kümmere dich zuerst mal um die des anderen. Das betrifft zum Beispiel den Zeitpunkt. Ja? Also jeder Verheiratete kennt diese Situation, der andere will Sex, aber du bist ziemlich müde. Ja. Und dann sagst du, hey, aber ich könnte schon noch packen, ja, ich krieg das schon noch hin und aus Liebe für den anderen habe ich Lust drauf, mit ihm jetzt Sex zu haben, ja, das kann müde sein, dass du müde bist, das kann sein, dass du gerade keine Lust hast, es gibt viele Gründe, warum man irgendwo in dem Moment, das muss ja irgendwo passen, beide müssen in dem Moment gleichzeitig Lust haben, das passt nicht immer unbedingt, aber zu sagen, hey, es ist mir wichtig, dass der andere da beschenkt wird durch das, dass ich da mich ihm hingebe, das ist ein wichtiger Punkt. Also es betrifft den Zeitpunkt auch in dem Sinne, man könnte es auch andersrum sagen, du willst Sex, dem anderen geht es nicht so gut und du sagst aus Liebe, weil es erstmal um den anderen geht, verzichte ich auch mal, stecke ich mal zurück und sage einfach, ja gut, dann heute halt nicht. Ja? Also es betrifft den Zeitpunkt, es betrifft auch die Art und Weise der Sexualität, ja, wie haben wir miteinander Sex? Und dann sagt man sich, hey, ich mache manches mit, was mir vielleicht selber nicht so wichtig wäre. Ja? Was für mich jetzt nicht unbedingt, was mir nicht jetzt das Hoch der Gefühle gibt, aber ich mag, dem anderen ist es wichtig und deshalb mache ich mit. Der andere sagt, hey, Schatz, wir sind im Urlaub. Einmal am Strand, das wäre doch Hammer. Ja? Und du sagst, okay, mir reicht es auch im Bungalow, keine Ahnung, aber weil du es bist, komm, weil ich dich lieb habe, dann gehen wir zum Strand. Nicht vielleicht nachmittags um 3, wenn die Sonne scheint, schon klar, ja, es gibt natürlich gesundes, also ihr versteht, was ich meine, aber wenn es einfach passt, dann kein Problem, warum nicht? Ja, zu sagen, hey, ich will, dass der andere eine erfüllte Sexualität hat mit mir, das ist mir wichtig. Ich frage ihn, was gefällt dir, was magst du, was kann ich irgendwo tun, um dir entgegenzukommen, um einfach das für dich noch schöner zu machen. Beim Thema Sexualität, da gilt, alles ist erlaubt, was beiden gefällt und für beide akzeptabel ist. Ja? Alles ist erlaubt, was beiden gefällt und für beide akzeptabel ist. Es gibt außer dieser Stelle noch eine andere Stelle, ja, aus der Thessalonicher 4, Vers 3 im Neuen Testament, wo das zum minimal angerissen wird. Ja, da geht es darum, seinen Partner in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen oder zu besitzen. So wird es formuliert. Aber das ist einfach so dieser Rahmen ein bisschen, ja, aber sonst wird da nicht arg viel gesagt. Es geht einfach darum, dass es eben primär nicht ich-bezogen ist und dass es am Schluss Gott ehrt. Okay, die zwei Ebenen, ja. Und wenn das der Rahmen ist und wenn das stimmt, hey, dann go for it, ja. Dann mach das, was dir gefällt und wie du irgendwo, was für dich schön ist, ja. Also keine Ahnung, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, okay, könntest du ausmalen, wie du willst. Aber wichtig ist, Sexualität muss die Wünsche und die Bedürfnisse eben des anderen im Fokus haben, im Blick haben. Also lass mich das nochmal sagen, es geht nicht zuerst um Selbstbefriedigung, Es geht nicht zuerst um Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, den anderen glücklich zu machen, dem anderen wirklich was Schönes zu tun, was ihm gefällt. Und wie gesagt, wenn beide das anstreben, ja, wenn ich sage, hey, mein größtes Ziel in meiner Sexualität ist, dass der andere eine wirklich schöne, gute Zeit hat, und der andere sagt es auch, ich sage dir, dann wird es laufen, oder? Dann läuft das Ding einfach, ja? Wird funktionieren. Und ich will das auch allen Singles sagen, also diese ganzen Sachen, die ich sage, die sind für uns alle übrigens relevant. Außer du bist, weiß nicht, 80 oder so, dann irgendwann wird es nicht mehr relevant sein. Aber bis zu einem bestimmten Punkt, entweder wir stehen da heute schon drin oder es wird uns irgendwann auf uns zukommen, also es ist für uns alle wichtig. Ja? Heute schon, wie gehst du um mit deiner Sexualität? Ist es ich-bezogen? Ja? Was ist dein Fokus? Worauf bereitest du dich vor? Ja? Und ich glaube, Paulus, wie gesagt, sagt da sehr viele gute Sachen. Ich will noch einen letzten Punkt sagen, der in dieser Stelle auch klar wird, nämlich Ehe an sich bedeutet irgendwo sich zu verschenken, merken wir. Ja? Wenn man das mal ein bisschen breiter sagen will. Ich meine, er geht jetzt auf Sexualität ein, aber im Endeffekt sagt er, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. So damals, dass der Mann über den Körper der Frau verfügt, war normal. Dass die Frau über den Körper des Mannes verfügt, das war neu. Ja? Was in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen an, wir haben auch so unsere Schwierigkeiten vielleicht mit dieser Aussage, in dem Sinne, dass man überhaupt über den anderen verfügen darf. Ja? Das ist für uns schon eine krasse Aussage. Ich darf irgendwie über den Körper des anderen verfügen. Und wir betonen heute oft unsere Selbstbestimmtheit. Ja, wir wollen heiraten und wir wollen dem anderen, wir wollen auch eins werden mit dem anderen, aber eben nur zum Teil. Also es darf eine bestimmte Grenze jetzt nicht überschreiten, so, ja. So, das behalte ich noch für mich allein, ja. Also wir wollen schon noch irgendwo unser eigenes Ding machen können, ja. Ehe, ja, aber bitte auch mein eigenes Ding noch machen können. Und ich sage dir was, ich habe so manches Mal erlebt, dass das wirklich, wirklich in Ehen richtig Probleme gab. Lass mich mal sagen, ich hatte, da war ich noch in junger Kerl, war ich dann 20 vielleicht oder so, und ich war so ganz neu im Glauben und plötzlich kam eine in eine Gemeinde reingesprungen, in der ich gerade war, eine Nachbarin, die aber auch irgendwo in dieser Gemeinde war, eine ältere Frau, und sagt, hey, mein Mann will sich umbringen. So, wir 10 Leute, wir rennen zu 10 raus, wir schauen irgendwo, wo ist das, irgendeiner wollte eine Kellertür einschlagen, irgendwie war da ein bisschen alles Verwirrung, ja. Aber im Endeffekt gut. Und am Schluss sitze ich oben irgendwann bei dieser Frau, man hat den Mann dann gefunden, der war doch nicht im Keller, sondern hat sich irgendwo hingesetzt und so. War dann alles nicht so wild. Und die Frau war halt am Heulen und war fertig und so. Ich glaube, der hat ihr halt gesagt, ich gehe jetzt mich umbringen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber hätte es halt nicht gemacht. Und dann erzählt sie so, wie der Mann so ist und keine Ahnung. Und ich dachte mir, was für ein blöder Mann. Ja, was für ein böser Kerl. Irgendwann kam der auch dazu und hat seine Sicht erzählt. Und ich dachte, ja gut, es gibt immer zwei Seiten. Okay, es gibt immer zwei Seiten. Ja. Und was ihn irgendwo so gestört hat, es ging dann um das Thema Finanzen bei den beiden. Und sie hatte so ein eigenes Konto, über das nur sie verfügen konnte und keine Ahnung, wie hatte einiges an Geld da drauf. Und dann war das ein wirklicher Crash zwischen den beiden, dass er sich so irgendwo, dass der irgendwie sich so ausgeschlossen gefühlt hat, weil sie ihm da eben Dinge irgendwo vorenthält, ja. So, also im Sinne von, der darf schon rein in mein Leben, aber das ist der Bereich, den darf er nicht überschreiten. Da darf er jetzt nicht mitreden, da darf er nicht mit drin sein. Und im Endeffekt ist das ein Problem einer modernen Gesellschaft. Da ist jeder erstmal grundsätzlich oft durch unsere Prägung auf seinen eigenen Vorteil aus. Also ich bezogen zu sein, ist heute was Cooles, ist heute was Gutes, ist heute was dir empfohlen wird. Ja? Auf keinen Fall zu viel sich irgendwo, weiß ich nicht, sich zu verwundbar machen. Ja? Und das betrifft auch die Sexualität. Ja, du, weißt du, wenn du heute anschaust, wie Sexualität vermarktet wird, wie Sexualität dargestellt wird, dann sage ich dir, das ist was zutiefst ich-bezogenes, was zutiefst, wo es um intensivste Leidenschaften, die du sofort ausleben musst, geht. Ja, das ist für viele Sexualität, und die Bibel definiert eben Sexualität anders. Es ist nicht was ich-bezogenes, es ist was für den anderen. Und vieles scheitert an dem, jeder ist nur auf den eigenen Vorteil aus. Ja? So, sei nicht auf deinen Vorteil aus. Ehe bedeutet, ich entscheide mich, dem anderen zu dienen. Ich entscheide mich dafür, aus meiner Frau, wenn du so blöd, also ich sag's mal ganz platt, das Beste rauszuholen. Oder sie sie zu pushen, dass sie aus sich selber das Beste rausholen kann. Ja? Ich entscheide mich dafür, ihr zu dienen. Ich entscheide mich dafür, immer wieder neu, auch entgegen dem, wie ich mich vielleicht gerade fühle, zu sagen, hey, und ich will mich, das, was dem anderen gerade wichtig ist, was er braucht, da will ich gerne auch zurückstecken und ihm entgegenkommen. Und ich will dir mal sagen, dieses Thema, ich gehöre mir selber. Gary hat letzte Woche eine Stelle gehabt, da betont Gott oder betont Paulus ganz stark, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, gehört dein Körper, so wird es formuliert, gehört dein Körper nicht mehr dir selber, sondern Gott. Ja? Auch dein Körper, ganzheitlich, du gehörst Gott. Und in dieser Stelle betont eben Paulus, und wenn du dann verheiratet bist, dann gehört dein Körper nicht nur Gott, sondern er gehört auch, ich sag's mal so platt, man muss natürlich mit so einer Formulierung vorsichtig sein, ja? Das darf auch nicht jetzt missbräuchlich verwendet werden oder so. Logisch, ja, bitte. Das verlangt ein Gegenüber, das irgendwo auch da das zu wertzuschätzen weiß, ja, und damit sauber umgeht. Aber da sagt Paulus, dein Körper gehört dem anderen und nicht zuerst dir selber. Also es gibt in der Ehe nicht mehr dich und ihn, sondern es gibt eigentlich nur noch euch. Ja? Nur noch euch gemeinsam. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis für ihn. Das ist so ein Geheimnis, dass wir uns immer wieder neu aufmachen und sagen, hey, und uns entscheiden, hey, ich will dem anderen dienen. Mit allem, was ich bin, auch mit meinem Körper. Ich will dem anderen dienen. Ich will dem für den anderen das Beste. Und ein Freund von mir, wir haben immer über alles Mögliche rumphilosophiert. Und auch natürlich über die Ehe, als wir noch keinen Plan hatten von nichts, ja. Sag ich mal, wir haben uns nur vorgestellt, wie das so sein wird und so. Und dann hatten wir so kluge Ideen. So. Aber er hat mal was gesagt, ich fand, da ist schon was Wahres dran. Er hat gesagt, in dieser Zeit eben, eines Tages wird der Moment kommen, da werde ich zu meiner Frau sagen, wenn ich sie kennenlerne, ja, und so weiter, werde ich zu meiner Frau sagen, ich lege mein Leben in deine Hände. Also, ja, er wird es vielleicht nicht so sagen, aber das ist so, was er dann irgendwo sich denkt. Ich lege mein Leben in deine Hände. Du entscheidest darüber, ob aus mir am Schluss ein geistliches Wrack wird oder ein Mann Gottes. Ja? Und natürlich, am Schluss habe ich immer die Verantwortung, egal in welcher Situation ich bin, mit Gott weiterzugehen. Aber ich sage dir, da ist viel Wahres dran. Ja? Wenn dein Partner, und deshalb überleg dir auch gut, wen du heiratest, ja? Wenn dein Partner jemand ist, der dich so behandelt, der eben dir dient, der dich voranbringen will, hey, dann wird das Ganze rocken, dann wird dein Leben absolut befruchtet durch den anderen, absolut vorankommen. Geistlich wirst du Durchbrüche haben, die wirst du allein so nicht schaffen vielleicht, ja. Aber es kann halt auch andersrum sein. Es ist einfach ein Vertrauensschritt. Ehe bedeutet, ich gehe einen Schritt, ich gehe ein Risiko ein, aber ich lasse mich ganz bewusst auf den anderen ein. Und Paulus redet hier, und das will ich nochmal betonen, er redet hier zu Menschen, die Ehe insgesamt relativ gesund führen. Okay, er redet zu Christen, okay, er redet zu Menschen, die irgendwie liebevoll miteinander umgehen. Er redet jetzt nicht in irgendeine Situation rein, wo Menschen das irgendwo missbräuchlich miteinander, darum geht es nicht, ja. Und so will ich das auch verstanden haben. Aber wenn wir sagen, wir dienen einander, ich kann dir sagen, dann werden wir aus unseren Ehen Geniales rausholen, ja. Dann werden die ein Segen sein für Menschen um uns herum. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit wie heute, weißt du, das sind Ehen so Strohhalme. So meine Schwiegereltern, ich habe mal so neben der Gemeinde in Ulm gewohnt, habe immer so runtergeschaut. Und meine Schwiegereltern, wenn die vorbeikamen, die waren immer händchenhaltend. Immer händchenhaltend sind in die Gemeinde reingelaufen. Das fand ich so stark. Und ich weiß, viele von der Nachbarschaft von meiner Frau, weil irgendwo ihre Eltern so einfach das schön leben, die Ehe. Dadurch sind, obwohl da manche anderen in der Nachbarschaft geschieden sind, ist es der Strohhalm, wo sie sagen, ja, aber vielleicht, ja, vielleicht kann, also so könnte es bei mir auch werden. Wisst ihr, was ich meine? Wenn unsere Ehen gesund sind, dann wird es immer auch ein Segen sein für andere. Und deshalb auch da die Verantwortung, lasst uns für den anderen, für Gott, für unsere Mitmenschen, unsere Ehen so leben, dass sie ein Segen sind und dass sie andere Menschen motivieren, auch Vertrauen aufzubauen. Jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach noch für uns beten, auch gerade für die Ehepaare beten. Darfst einfach innerlich mitbeten. Darfst auch für dich beten, wenn du noch nicht verheiratet bist und darauf zugehst oder wenn du sagst, eines Tages wird es so kommen. Aber ich will einfach beten, dass Gott uns segnet. Jesus, wir danken dir, dass du Sexualität erfunden hast, dass du Ehe erfunden hast, dass du uns füreinander gemacht hast, Herr. Und ich will wirklich beten, Herr, dass wir Ich will ganz bewusst unsere Ehepaare jetzt erstmal segnen. Ich will beten, segne sie in ihrer Beziehung, in ihrem Miteinander, in ihrem gegenseitigen Verstehen. Lass du immer wieder neu Liebe füreinander da sein, Vergebung da sein, Herr. Ehrliches Gespräch, das da ist, Herr. Segne auch die Sexualität, Herr. Schenk dir da wirklich eine Leichtigkeit drin, eine Freude, eine Offenheit, Herr. Ich will beten, dass du uns segnest, die wir noch nicht in Beziehungen sind, die unter uns, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest und dass da wirklich auch eine Ruhe drin ist, eine Vorfreude ist, Herr. Eine Entspanntheit ist, weil wir wissen, da ist ein großer Gott an unserer Seite, der für uns das Beste hat. Wir beten um deine Bewahrung in dem ganzen Punkt auch, wo so viele Herausforderungen da sind. Wir beten für Familien. Wir beten auch ganz besonders für junge Mamas, die nochmal angefochten sind mit Kids und nicht wirklich viel von Gottesdiensten mitbekommen, Herr. Segne sie, Herr. Schenke ihnen gerade in dieser Zeit wirklich Power und Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du mit uns bist und dass du uns in diesem ganzen Bereich an der Hand nehmen willst, Herr. Wir ehren dich. Danke für deine Prinzipien, die gut sind. Amen. Amen.